Meine lieben Geschwister, wegen dem Namen Allahs des Alabamas, des Barmherzigen, Allahs Segen, Heil und Barmherzigkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Meine lieben Geschwister, ich habe überlegt, was für ein Thema ich heute wählen sollte, wo ich doch bei euch Gast bin, und habe gewählt das Thema, ein bestimmtes Thema, weil wir uns hier in einer nicht-muslimischen Gesellschaft befinden. Und der erste Schritt, den ein Mensch macht, um die islamische Religion anzunehmen, ist, ja, die bekannte Shahada zu sprechen. Und deswegen möchte ich die Frage stellen, wenn man sagt, ich bezeuge, dieses Wort betonen wir, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, dann stellt sich die Frage, auf welcher Basis bezeugen wir? Auf welcher Basis bezeugt man? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er jemandem zurechtweisen wollte, dass er nur bezeugen soll, wenn er auch wirklich sich seiner Sache hundertprozentig sicher ist, zeigte er auf die Sonne und dann sagte er, wenn du dir so sicher bist wie diese da, dann bezeuge. Das heißt, du bezeugst eine Sache, von der du dir so sicher bist wie die Sonne im Himmel. Ganz glasklar vor deinen eigenen Augen sehen kannst. Die Frage ist aber, auf welcher Basis bezeugen wir dieses Glaubensbekenntnis, denn unseren Herrn, subhanahu wa ta'ala, hat niemand von uns mit eigenen Augen gesehen. Und wenn wir auch dieses Glauben, diese Basis nicht kennen, wie sollen wir dann den ganzen Scheinargumenten entgegentreten? Diese Antworten können wir erst beantworten, wenn wir wissen, wer wir in diesem Geschöpf Allahs subhanahu wa ta'ala sind, wer wir in diesem System, in diesem Universum sind, welche Stellung wir eingenommen haben in Bezug auf die anderen Geschöpfe Allahs subhanahu wa ta'ala. Zunächst einmal beschreibt Allah Azza wa Jal den Menschen im Koran al-Karim, mit dem er sagt, der Mensch wurde ja schwach erschaffen. Ebenso hat er den Menschen beschrieben, als dass er aus einem verächtlichen Wasser entstanden ist. Ihr wisst, der Mensch wird aus einem Samentropfen entstanden, entsteht aus einer Samenzelle innerhalb dieses Samentropfens, das etwa 200 Millionen verschiedene Samenzellen beinhaltet. Eine davon bist du. Eine davon, aus einer davon entstehst du als Mensch und wählt Allah Azza wa Jal für dich aus. Und das Gleiche gilt beim Abgang. Wenn der Mensch dieses Leben verlässt, ist er ebenfalls ein schwacher Mensch. Diese Dunya, liebe Geschwister, dieses Diesseits hat es gegeben, noch bevor es dich gegeben hat. Und dieses Diesseits wird es auch geben, nachdem es dich gegeben hat. Man sagt, der Mensch besteht in Wirklichkeit aus einer bestimmten Anzahl an Tagen. Wenn diese Tage vergangen sind, dann ist der Mensch vergangen. Das heißt, sobald einige Tage vergehen, ist ein Teil von dir vergangen. Ihr wisst, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam mitgeteilt hat, dass der Mensch etwa 60 bis 70 Jahre lebt. Wenn wir diese Zahl einfach mal anschauen wollen, wie viele Tage erlebt der Mensch davon überhaupt? Wenn er 60 Jahre alt wird, verbringt er mit Sicherheit 15 davon im Jugendalter. Das heißt, bevor er schuldfähig ist, bevor er überhaupt wirklich klar anfängt zu denken und zu handeln. Also bleiben noch 45 Jahre übrig. Ein Drittel dieses Lebens verbringt er im Schlaf. Also bleiben noch 30 Jahre übrig. 30 Jahre von 60, das ist dein wirkliches Leben. Auf welcher Basis bezeugst du nun innerhalb dieser 30 Jahre, dass es niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist, außer Allah? Der Mensch ist begrenzt hinsichtlich seiner Kraft, begrenzt hinsichtlich seines Alters. Er kennt von diesem Leben eigentlich gar nichts. Allah Azza wa Jal sagte über ihn im Koran al-Karim, sinngemäß übersetzt, sie wissen, die Menschen, sie wissen von diesem weltlichen Leben nur das Oberflächliche und sogar eigentlich nur einen Teil dieses Oberflächlichen. Wenn die Menschen die Erde erforschen, erforschen sie da irgendwo in den oberen Schichten, und was im Innersten vorgeht, davon haben sie keine Ahnung. Ja, sie haben nicht einmal eine Ahnung, was in ihnen selbst vorgeht. Schaut euch den Menschen an. Der Mensch hat eine Brust. In dieser Brust befinden sich verschiedene Sachen, unter anderem Ar-Ruh, die Seele. Und Allah Azza wa Jal macht uns klar, was wissen wir überhaupt über diese Seele? Wir wissen eigentlich gar nichts. So heißt es sinngemäß übersetzt im Koran al-Karim, sie befragen dich nach der Seele, sprich,
Die Seele ist eine Angelegenheit meines Herrn und euch ist vom Wissen nur wenig gegeben worden. Schauen wir uns das Herz an. Das Herz, über das sich in deiner eigenen Brust befindet, über das du keine Macht hast. Allah sagt über das Herz im Koran al-Karim, wir wenden ihre Herzen und ihre Augenlichter, so wie wir wollen, sinngemäß. Und Allah sagte ebenfalls, und wisset, dass Allah zwischen dem Menschen und seinem eigenen Herzen trennen kann. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass das Herz des Menschen sich zwischen zwei Fingern, den Fingern des Al-Abamas befindet. Was weiß er über seinen Nafs? Was weiß er über sein Ich? Ihr lieben Geschwister, über dieses Nafs hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran 11-mal hintereinander geschworen in Surat al-Duha. 11-mal geschworen, um dir, in Surat al-Shams, 11-mal geschworen, um dir klarzumachen, dass du diese Seele zu reinigen hast auf die vorgeschriebene Art und Weise. Was weißt du über dein eigenes Inneres? Meine lieben Geschwister, welches Verhältnis bilden wir zu dieser Erde? Etwa mehr als wie ein Atom im Vergleich zu der gesamten Erde. Was sind wir? Und über diesen Menschen sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam, du wirst die Erde nicht durchbohren können und du wirst auch die Berge an Höhe nicht erreichen können. Und was ist diese Erde im Verhältnis zum Reich unseres Herrn subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und das ist die Antwort auf dieses Problem, dass der Mensch seinen Herrn nicht wirklich kennt. Allah sagte, und sie haben ihn, Allah, nicht so eingeschätzt, wie es ihm gebührt. Der Mensch ist sich seiner Sache sicher, obwohl sein Herr, subhanahu wa ta'ala, im Koran sagt sinngemäß, seid ihr etwa in Sicherheit vor dem, der im Himmel ist? Wenn Allah azza wa jal will, durch einen Windstoß sind wir vernichtet. Wenn Allah will, lenkt er diese Erde aus ihrer Bahn und wir sind vernichtet. Liebe Geschwister, diese Erde, was ist sie im Vergleich zur Sonne, die wir mit eigenen Augen sehen können? Ein Millionstel. Diese Erde passt ein Millionenmal in diese Sonne rein. Was ist dieses Sonnensystem mit all seinen Planeten im Vergleich zu der Milchstraße, auf der sie sich bewegt? Wenn innerhalb der Milchstraße sich, man sagt, 1 Milliarden verschiedene Sonnensysteme befinden, damit du weißt, welche Stellung du in diesem Universum einnimmst. Wir haben vorhin gesagt, dass dieses Sonnensystem sich auf einer Milchstraße befindet. Und dieses Sonnensystem letztendlich ein einziges Sonnensystem von einer verschiedenen Milliarden Sonnensysteme darstellt. Und über dieses Sonnensystem, was du mit deinen Augen sehen oder nicht sehen kannst, das beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala als Schmuck des diesseitigen Himmels, als Schmuck des untersten Himmels. Allah sagte sinngemäß übersetzt, wir haben den Himmel mit Leuchtkörpern geschmückt. Und Allah sagte das in mehr als einer verschiedenen Aya, damit wir sehen, dass alles, was du sehen kannst an Himmelskörpern, die Milchstraße mit all ihren Sonnensystemen, alles, was man sehen kann, ist nichts anderes als ein Schmuck des untersten Himmels. Und wir wissen, dass Allah Azza wa Jal mehr als nur einen Himmel erschaffen hat. Nachdem Allah Azza wa Jal dir das klar gemacht hat, sagt er im Koran Karim, sinngemäß übersetzt, die Schöpfung der Himmel und der Erde ist größer, gewaltiger als die Schöpfung der Menschen. Das ist ein Zeugnis, das jeder von uns akzeptieren würde. Ebenso sagt Allah subhanahu wa ta'ala, er stellt eine rhetorische Frage, das heißt eine Frage, die keiner Antwort bedarf oder eine Frage, deren Antwort mehr als deutlich ist. Er sagte, seid ihr etwa eine gewaltigere Schöpfung oder der Himmel? Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass er den Himmel und die Erde und was er darauf an Bergen und alles andere erschaffen hat, als Nießbrauch für die Menschen gemacht worden ist. Es heißt, As-Sama ad-Dunya auf Arabisch, das heißt auf Deutsch übersetzt, der niederste Himmel. Der unterste Himmel, weil er uns am nächsten ist. Dieser Himmel, liebe Geschwister, nur die Dicke dieses Himmels, die Breite dieses Himmels, ist so groß wie die Entfernung zwischen dieser Erde und dem Himmel. Und die Entfernung zwischen einem Himmel und dem zweiten ist so groß wie diese Entfernung zwischen Erde und zum Himmel. Und die Dicke des zweiten Himmels ist wieder so groß wie die Entfernung zwischen Erde und Himmel. Und das kannst du jetzt hochrechnen, bis du zum siebten Himmel kommst, über den und über diese Himmel Allah Azza wa Jalla gesagt hat, wir haben über euch sieben feste Bauten errichtet. Und dieser Himmel, über den Allah sagte, dass er ihn errichtet hat und hoch emporgehoben hat, ohne Fehler, die man sehen könnte. Das fällt nicht runter, das hängt in der Luft, ohne dass es auf etwas errichtet worden ist, das man sehen kann. Und diese sieben Himmel, liebe Geschwister, was sind die im Vergleich zu einer Ayah, die wir nach jedem Gebet lesen, wo Allah sagte, sinngemäß übersetzt, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Das heißt, sein Thronschemel umfasst die Himmel und die Erde. Sein Thronschemel ist also größer als diese samten Bauten und die ganzen Dicken und die ganzen Entfernungen und alles, was sich darin befindet. Und der Thronschemel ist nichts anderes als der Ort der beiden Füße. Der Thronschemel ist ein Teil dieses Thrones von Allah subhanahu wa ta'ala. Liebe Geschwister, der Prophet alaihissalatu wassalam macht uns in einem Hadith klar, dass das Gleichnis dieser sieben Himmel mit der Erde im Vergleich zu dem Thronschemel nichts anderes ist als ein kleiner Ring, den man in eine Wüste schmeißt. Was ist dieser Ring im Vergleich zu dieser Wüste, deren Enden man mit eigenen Augen nicht sehen kann? Über diese Himmel berichtet uns Allah subhanahu wa ta'ala im Koran Karim, damit du weißt, wer er ist, subhanahu wa ta'ala. Er sagt, am Tag der Auferstehung wird die gesamte Erde in seiner Hand sein und die sieben Himmel werden zusammengerollt sein in seiner rechten Hand, subhanahu wa ta'ala. Diese sieben Himmel werden in seiner Hand sein, vergleichbar, liebe Geschwister, mit einem Senfkorn in eurer Hand. Niemand also kennt die Gewaltigkeit des Herrn außer der Herr selbst. Und das ist der entscheidende Punkt, auf den wir hinaus wollten. Niemand kennt die wahre Gewaltigkeit des Herrn außer der Herr selbst. Und deswegen sagte Allah Azza wa Jal sinngemäß im Koran Karim, der Allgnädige, frag ihn, der sich mit ihm selbst auskennt. Frag ihn über ihn selbst, denn er kennt sich über sich selbst am besten aus. Er ist der Allkundige. Und deswegen, das Zeugnis, das Allah Azza wa Jalla abgelegt hat, das ist das Zeugnis, auf dem wir unser Zeugnis, unsere Shahada aufbauen wollen. Allah sagte sinngemäß übersetzt, Allah bezeugt und die Engel ebenfalls und die Gelehrten, dass es niemanden gibt, der Anbetung würdig ist, außer er selbst. Das ist das Zeugnis. Es gibt niemanden, der sich besser kennt als Allah selbst. Und deswegen, wenn du gefragt wirst, auf was baust du dein Zeugnis auf? Die Antwort lautet, ich baue mein Zeugnis auf das Zeugnis Allahs auf. Er hat bezeugt, dass es niemanden gibt in dieser Schöpfung, der Anbetung würdig ist und dass Allah der einzige Gott ist. Und darauf bauen wir unser Zeugnis ebenfalls auf. Wir haben die erste Basis kennengelernt, auf der wir unser Glaubensbekenntnis aufbauen. Das war eben das Zeugnis unseres Herrn subhanahu wa ta'ala selbst im Koran Karim. Das zweite Zeugnis, und wir werden natürlich versuchen, das in der Schnelle bi'idhnillahi ta'ala abzuwickeln. Das zweite Zeugnis ist, liebe Geschwister, dass wir uns stützen auf das Zeugnis derjenigen Geschöpfe Allahs, die Allah am nächsten sind. Und das sind die Malaika, das sind die gesandten Engel Allah subhanahu wa ta'ala. Denn sie alle bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und das ist natürlich ein Zeugnis, auf das man es aufbauen kann. Denn niemand ist unserem Herrn subhanahu wa ta'ala näher, wirklich näher als die Engel selbst. Und wir kennen keinen Engel, der anderes Zeugnis abgelegt hat. Deswegen bauen wir unser Zeugnis ebenfalls auf dieses Zeugnis aller Engel gesamt auf. Und deswegen sagt Allah im Koran Karim, dass er bezeugt und auch die Engel und auch die Gelehrten, dass es niemanden gibt, der Anbetung würdig ist, außer Allah. Die dritte Basis für unser Glaubensbekenntnis, liebe Geschwister, ist das Glaubensbekenntnis aller Propheten und Gesandten. Das muss man sich einmal durch den Kopf gehen lassen. Die Propheten und Gesandten, die haben sich nicht an einer Stelle gefunden. Die Prophetengesandten haben nicht an einem Ort alle gelebt. Die Prophetengesandten haben nicht alle gleichzeitig gelebt in einer Epoche, sondern zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten. Und sie alle, subhanallah, bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und sie alle sind sich über dieses Zeugnis einig. Kann es sein, kann ein gesunder Menschenverstand sagen, dass diese auserwählten Menschen zu verschiedenen Zeiten, zu verschiedenen Orten sich alle geeinigt haben auf eine Lüge Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber? Und deswegen, liebe Geschwister, dieses Prophetenzeugnis ist das dritte, auf das wir unser Zeugnis aufbauen. Natürlich, dazu gehören auch die Anhänger der Propheten. Viertens, die vierte Basis unseres Glaubenszeugnisses ist, es gibt keine Gemeinschaft unter den Menschen, unter der es nicht den Namen unseres Herrn gibt. Es gibt keine Gemeinschaft unter den Menschen. Egal welche Sprache du anschaust, egal welche Kultur du betrachtest, egal welche Gemeinschaft von Menschen du dir betrachtest, sie glauben an Gott, beziehungsweise dieser Name Gott existiert in ihrer Sprache. Warum ist das ein Beweis? Liebe Geschwister, es gibt immer zwei Dinge. Es gibt einen Namen und dieser Name bezeichnet etwas. Es gibt einen Namen und etwas, das mit diesem Namen gekennzeichnet wird. Richtig? Es gibt den Namen Allah und es gibt das Wesen Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist immer so, dass es zuerst einmal die Sache gibt, die wir später einen Namen geben wollen. Das ist immer die Reihenfolge. Es gibt immer eine Sache und danach geben wir der Sache einen Namen. Umgekehrt ist es niemals so. Ich gebe ein Beispiel, wenn wir uns dieses Handy betrachten. Dieses Handy, bevor es dieses Handy gegeben hat, hat keiner gesessen und hat sich überlegt, den Namen Handy und dann später erfinden wir ein Gerät, das Handy heißt. Nein, das Gerät gab es zuerst und danach haben die Leute in ihren Sprachen überlegt, welchen Namen könnten wir diesem neu erfundenen Gerät geben. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es ein Beweis, dass es unseren Herrn gibt und dass er in jeder Gesellschaft unter den Menschen verkündet worden ist. Deswegen heißt es auch Koran Karim sinngemäß übersetzt. Und wir haben unter jeder Gemeinschaft einen Propheten erweckt, der zu ihnen gesprochen und gesagt hat, dient Allah und gesellt ihm nichts bei. Das ist, wie gesagt, die vierte Basis, auf der wir unser Glaubensbekenntnis aufbauen. Die fünfte Basis ist das bekannte Ursache-Wirkung-Prinzip. Wir betrachten Himmel und Erde. Wir betrachten die Wirkungen, die wir mit eigenen Augen sehen können und mit eigenen Ohren hören können. Und der gesunde Menschenverstand weiß, dass es dahinter einen Grund gibt, dass es dahinter eine Ursache gibt. Und deswegen gibt es diese berühmte Anekdote, die berühmte Geschichte von Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, der sich verabredet hat mit einer Gruppe von Atheisten. Und sie wollten mit diesem berühmten Imam diskutieren über die Existenz Gottes. Und so haben sie sich geeinigt auf eine Stelle, zu der sie sich versammeln sollten, um miteinander zu diskutieren, ob es Gott gibt oder ob es Gott nicht gibt. Und der Imam, rahimahullah, kam dann zu diesem Termin zu spät. Und die Leute haben dann angefangen zu sagen, ja, der Imam kommt nicht, weil er nicht weiß, was er diskutieren soll und hat Angst und sie wissen, wie es ist. Dann kam er spät, verspätet an und sagte, entschuldigt mich, ich habe mich verspätet, weil mir ist etwas passiert und das muss ich euch sagen. Was ist passiert? Er sagte, als ich am Fluss stand, sah ich einen Baum. Und dieser Baum, der ist plötzlich umgefallen und hat sich in Teile geteilt. Und dann hat er sich zusammengesetzt zu einem Boot. Und dann habe ich mich in dieses Boot gesetzt. Und dann ist dieses Boot losgefahren und hat mich zu euch rübergefahren aufs andere Ufer ohne einen Kapitän. Ohne einen Fahrer, der dieses Boot fährt. Die Leute haben zu ihm gesagt, bist du noch bei geistigem Bewusstsein? Bist du noch normal im Kopf? Was erzählst du uns da? Und er sagte, subhanallah, und ihr wollt mir erzählen, dass Himmel und Erde so zufällig entstanden sind und von alleine geführt werden und die Erde in ihrer Umlaufbahn einfach so allein läuft, ohne dass jemand sie anführt, wer von uns beiden ist derjenige, der vernünftig ist? Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister, sagt im Koran Karim, wollen Sie denn nicht anschauen, wollen Sie nicht betrachten, wollen Sie nicht nachdenken über alles, was es in den Himmel, im Himmelreich gibt und alle Dinge, die Allah erschaffen hat? Denn alle Dinge, die Allah azza wa jalla erschaffen hat, darin gibt es ein Zeichen, das auf den Tawhid Allahs, auf die Einzigartigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala hinweist. Und schon der damalige Beduine sagte, wisst ihr was, als man ihn gefragt hat, woher kennst du deinen Herrn, woher weißt du, dass es deinen Herrn gibt? Er sagte, ganz einfach,
Der Kot eines Tieres weist darauf hin, dass das Tier da gewesen ist. Und die Spuren im Sand weisen darauf hin, dass dort Leute vorbeigezogen sind. Weisen dann etwa der Himmel mit seinem gesamten Bau und die Erde mit all ihren Wegen nicht auf den allkundigen Herrn subhanahu wa ta'ala hin? Meine lieben Geschwister, Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma sagte, und das ist ein Beweis dafür, dass die Menschen schon damals nachgedacht haben über die Schöpfung Allahs. Er sagte, uns wurde der Iman, der Glaube gegeben, noch bevor man uns den Koran gegeben hat. Das heißt, wir haben schon über Himmel und Erde nachgedacht und den Glauben verinnerlicht an unseren Herrn subhanahu wa ta'ala, noch bevor der Islam zu uns kam, bevor der Koran zu uns kam. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, wisst, er war etwa 6 oder 7 Jahre alt, als er den Islam angenommen hat. Man fragte ihn, woher, wie hast du deinen Herrn erkannt? Er sagte ganz einfach, ich habe gesehen, dass sowohl das Kamel als auch die Seidenraupe, als auch die Gazelle, sie alle essen die gleichen Blätter vom gleichen Baum. Was den Kamel angeht, er gibt uns Kot. Was die Seidenraupe angeht, entsteht Seide. Und die dritte, die Gazelle, sie gibt uns Moschus. Obwohl sie alle das gleiche essen. Wenn das nicht die Wirkung unseres Herrn ist, dann die Wirkung von wem? Die Schöpfung, liebe Geschwister, die Tatsache, dass unser Herr der Rabb ist, der Herrscher dieses Universums und der Schöpfer ist und der Lenker ist und der Versorger ist, diese Sache haben nicht einmal die ungläubigen Araber der damaligen Zeit in Frage gestellt. Und deswegen, als man sie gefragt hat, als im Koran heißt es sinngemäß, wenn du sie fragen würdest, wer hat Himmel und Erde erschaffen, werden sie sagen, Allah. Das heißt, diese Frage wurde nicht einmal von ihnen in Frage gestellt. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala sie auf die Probe gestellt, hat sie herausgefordert mit der Schöpfung eines einzigen Geschöpfes, das für unsere Augen verächtlich ist, Und zwar sagte er subhanahu wa ta'ala, O ihr Menschen, euch ist ein Gleichnis gegeben worden. Und dann sagt er subhanahu wa ta'ala, wenn ihr euch versammeln würdet, um eine einzige Fliege zu erschaffen, würdet ihr das nicht schaffen, selbst wenn ihr euch alle zusammen versammeln würdet. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wisst ihr, wie Fliegen es auf der Welt gibt? Es gibt aber Milliarden von Fliegen. Eine einzige sind die Menschen nicht dazu imstande zu erschaffen. Sogar diese einzelne Fliege, wenn sie etwas von deinem Essen gegessen hat und weggenommen hat und in ihren Mund gesteckt hat, ist man nicht imstande dazu, das, was sie geschluckt hat, wieder wegzunehmen. Dieses schwache Geschöpf. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, sinngemäß übersetzt, und wenn ihnen diese Fliege etwas wegnimmt, dann sind sie nicht imstande dazu, es wieder zurückzunehmen. Warum? Weil diese Fliege, sobald sie etwas in ihren Mund genommen hat, hat sie ein Enzym oder eine Flüssigkeit, die das, was sie gefressen hat, verdünnt bzw. verflüssigt und dann verdaut, damit sie es runterschluckt. Und der Mensch ist nicht imstande, innerhalb einem Bruchteil einer einzelnen Sekunde dieses wieder aus ihrem Maul herauszuholen.
Meine lieben Geschwister, die nächste Basis, auf der wir unser Glaubensbekenntnis zu den vorigen aufbauen möchten, ist eine Basis, das alles vorher zusammenfasst. Und das ist der edle Koran al-Karim. Der edle Koran al-Karim ist ein Wunder. Der edle Koran al-Karim hat nicht nur Wundercharakter, sondern er hat herausfordernden Charakter. Der edle Koran al-Karim stärkt unseren Iman, den wir jetzt zuvor aufgebaut haben. Wenn wir uns nur den edlen Koran einmal anschauen wollen, liebe Geschwister, ihr wisst, die arabischen Worte, die sind immer auf eine Wortwurzel zurückzuführen. Und die Menschen heutzutage, wenn sie Arabisch sprechen, alle zusammen, benutzen Worte, die etwa auf 16.000 verschiedene Wortwurzeln zurückzuführen sind. Allein der edle Koran Karim benutzt Worte, die bis zu 50.000 Wortwurzeln haben. Das heißt deswegen, der Koran Karim, wenn er dich herausfordert, ein Buch seinesgleichen hervorzubringen, dann gehört das zu diesen Eigenschaften, mit denen er ebenfalls den Menschen herausfordert. In der heutigen Zeit, der Zeitalter des Computers, wenn man jemand es schaffen, obwohl die Technik einem beisteht, ein solches Buch herauszubringen zu den Menschheit, kann jemand ein Buch hervorbringen, das ähnlich ist wie dieser edle Koran? Allah subhanahu wa ta'ala hat die Menschheit herausgefordert, einen Koran herauszubringen wie dieser. Als sie es nicht geschafft haben und unfähig waren, hat er sie herausgefordert, nur 10 Suren hervorzubringen wie dieser Koran. Als sie das nicht geschafft haben, eine einzige Sura. Als sie es nicht geschafft haben, eine einzige, die
einer Sura des Koran auch nur ähnlich kommt. Allah sagte subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim, sinngemäß übersetzt, und dass diese Aya beinhaltet 7 verschiedene Herausforderungen, die jeder einzelne von ihnen unmöglich ist für uns Menschen. Erst, er sagt subhanahu wa ta'ala, ich lege erst die Aya sinngemäß vor. Sprich, wenn die Menschen und Jinn sich versammeln würden, um einen Koran hervorzubringen wie diesen, so würden sie dazu nicht imstande sein, selbst wenn die einen den anderen dazu Beistand leisten würde. Erstens ist es möglich, die Menschen alle zusammen an einer Stelle zu versammeln. Zweitens ist es möglich, die Djinn alle zu versammeln. Drittens ist es etwa möglich, die Menschen und die Djinn alle zu versammeln. Viertens ist es etwa möglich, die Menschen alle für ein Ziel füreinander, für ein Ziel zusammen zu gewinnen. Wir schaffen es nicht mal in einer Stadt, alle Menschen für ein Ziel zueinander zu gewinnen. Fünftens, dass man die Djinn alle miteinander versammelt und gewinnt für ein gemeinsames Ziel. Sechstens, dass die eine Partei der Djinn und die andere Partei der Menschen zusammen für ein gemeinsames Ziel gewonnen werden, dass sie die einen anderen Beistand leisten, die einen anderen unterstützen. Siebtens, und dann soll diese Gemeinschaft von Menschen und Djinn einen Koran hervorbringen, wie dieser edle Koran Karim. Dazu sind die Menschen, liebe Geschwister, nicht imstande. Und trotzdem, trotz alledem, was wir gehört haben, gehen die meisten Menschen in die Irre. Die meisten Menschen finden den Weg zu ihrem Herrn, subhanahu wa ta'ala, nicht. 500 Millionen Menschen dienen immer noch verschiedenen Götzen. Statuen, Dinge, die sie selbst hergestellt haben. 500 Millionen Menschen in Indien beten wortwörtlich immer noch Geschöpfe Allahs an wie die Kuh. Ihr wisst, Mahatma Gandhi ist hier eine bekannte Persönlichkeit, die erst vor kurzem gelebt hat und deswegen unter euch mit Sicherheit bekannt ist. Als die Inder gegen die Engländer gesiegt haben, erinnere ich mich an seine berühmte Predigt, die er gehalten hat. Als er sagte, nach diesem Sieg gegen die Engländer, ich bin zu euch heute gekommen, euch mitzuteilen, dass die Kuh mir lieber ist als meine eigene Mutter. Denn meine eigene Mutter hat mir 2 Jahre lang Milch gegeben und danach, jetzt muss ich ihr helfen und beistehen und so weiter. Und sie will etwas zurückhaben, aber die Kuh, sie gibt mir Zeit ihres Lebens ihre Milch. Und sie gibt mir Zeit ihres Lebens ihre Wolle. Und sie gibt mir Zeit ihres Lebens, sie gibt mir ihr Fleisch. Und sie möchte nur eine Sache von mir haben. Sie möchte frei rumlaufen und fressen von den Feldern, vom grünen Gras. Meine lieben Geschwister, die heutigen Menschen sind so weit in die Irre gegangen. Manche von ihnen, und das sind manche Juden damals, die haben Uzair als den Sohn Allah subhanahu wa ta'ala bezeichnet. Christen bezeichnen den Messias, manche bezeichnen als Gott, andere bezeichnen als Sohn Gottes, andere bezeichnen ihn als Teil der Dreifaltigkeit, als einen von Dreien. Und wir lesen bis an den heutigen Tag im Alten Testament in der Bibel, dass unser Herr, ganz am Anfang des Buches, unser Herr subhanahu wa ta'ala, und natürlich glauben wir das niemals, weil unsere Vorstellung unseres Gottes ist anders als diese, aber dass dieser Herr im Paradiesgarten spazieren gegangen ist am Anfang. Im Paradies hat drin spazieren gegangen unser Herr und gefragt hat, wo ist Adam? Als wüsste er nicht, wo Adam sei. Und dann, als Adam dann geantwortet hat und gesagt hat, ich schäme mich, weil ich habe vom Baum gegessen und deswegen bin ich jetzt nackt geworden, dann wendet sich Allah subhanahu wa ta'ala hilfesuchend den Engeln zu. Noch mehr als das, wir lesen, dass der Herr subhanahu wa ta'ala auf Erden heruntergegangen ist, um mit dem Propheten Israel, das ist Jakob alayhi salatu wassalam, um mit ihm zu ringen. Und dass sie miteinander geringt haben und dass fast sogar Jakob den Herrn bezwungen hat. Liebe Geschwister, dann sagte der Herr zu Jakob, weißt du denn nicht, wer ich bin? Daraufhin sagte er, nein, wer bist du? Er sagte, ich bin dein Herr, ich bin Gott. Dann hielt er Jakob seinen Herrn fest und klammerte ihn fest mit seiner Hand und sagte zu ihm, ich werde dich nicht im Stich lassen, bis du mich und meine Nachkommen segnest. Das heißt, er zwang ihn sozusagen, ihn zu segnen und seine Nachkommenschaft. Meine lieben Geschwister, Das ist die Art und Weise, wie viele Menschen in Bezug auf den Glauben ihres Herrn in die Irre gegangen sind, weil sie ihren Herrn nicht so verherrlichen, wie es seiner gebührt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala in jedes Jahr Sheikhana khair al-jaza wa an yaj'ala fi zan al-hadim hadir fi zan hasanati. Möge Allah subhanahu wa ta'ala den Sheikh vielmals belohnen, dass er die Schritte heute zu uns gemacht hat und dass in die Waagschalen seiner guten Taten legen. Und es alle subhanahu wa ta'ala an la takuna akhara ziyaratin lana fi hadha al-markaz al-mubarak. ونسأل الله عز وجل أن يرده إلى أهله غانما سالما اللهم آمين فجزاكم الله عنا خير جزاء شيخنا الفاضل وحفظكم الله وسامحونا على أن جلست بجانبكم وما كان ينبغي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا
جزاكم الله خير الترجمة حتى تفيد
الله يبارك فيكم جزاكم الله خير أحسن الله يكون